RBB 24 Inforadio Spezial.
Das World Wide Web, das Internet, ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Alles begann mit einer Vision von grenzenlosem Wissensaustausch, von Freiheit. Mittlerweile wissen wir, es gibt auch Schattenseiten, Hass, Hetze, Fakes, verbreitet über das digitale Netz. Herzlich willkommen zu diesem Kulturspezial zu Pfingsten. Ich heiße Anna Patacek. Unsere RBB 24 Inforadio Kulturredaktion hat sich Freiheit vorgenommen. Und in dieser Runde unseres Kulturtags soll es um die Freiheiten von Künstlerinnen und Künstlern im Netz gehen. Ist das Internet eine Befreiung für die Kultur? Jeremy Jaspers jedenfalls wusste die Grenzenlosigkeit des Internets für sich zu nutzen. Während normalerweise Künstler von ihren Galerien im Netz präsentiert werden, machte er es umgekehrt. Er postete seine Gemälde auf Instagram, Social Media als Ausstellungsraum sozusagen. Mit so großem Erfolg, dass die Kunstszene und auch Galeristen auf ihn aufmerksam wurden. Klingt fast wie ein schönes Märchen. Barbara Wiegand hat den in Berlin und Paris lebenden Jeremy Jaspers getroffen, ihn zum Thema Kunst und Freiheit im WWW befragt und beschreibt jetzt erst einmal, was auf seinen Bildern zu sehen ist, die da von einem Tag auf den anderen durch die Kunstmarktdecke gegangen sind.
Zwei Männer schmiegen sich an bzw. ineinander. Ein anderer steht mit dem Gesicht zur Wand ganz alleine da. Ein weiterer hockt zusammengesunken im Sessel. Vielleicht ist er im Streit mit dem Mann im Anzug, der im Hintergrund mit dem Rücken zu ihm steht. In seinen Gemälden erzählt Jeremy Jaspers Geschichten, deutet sie an. Meist sind das Männergeschichten, die er klassisch figürlich ins Bild setzt, in leuchtenden Acrylfarben.
Ich habe vorher schon künstlerisch gearbeitet, aber es war immer ein mehr kopflastiger Ansatz. Ich habe irgendwann gemerkt, so ungefähr 16, 17, dass ich irgendwie mehr brauche. Ich brauche mehr Emotionen, ich will richtig ran ans Eingemachte und dafür brauche ich eben einen direkteren Zugang und habe eben mir eine Leinwand geschnappt und Pinsel, erstmal ganz klassisch mit Öl angefangen und dann später bin ich auf Acrylfarben gewechselt.
Der gebürtige Berliner macht einen Schnitt. Er nimmt den Künstlernamen Jeremy Jaspers an, hängt seinen vorigen Job an den Nagel und wagt den Schritt ins freischaffende Künstlerleben. Auch wenn er weder Mentor noch Galeristen als Fürsprecher hat. Was also tun, um bekannt zu werden?
Und bei mir war es eben so, ich war eigentlich nie ein großer Social-Media-Nutzer. Also ich habe keinen Facebook-Account genutzt oder irgendwas. Ich bin eigentlich sehr analog und habe dann aber gedacht, okay, dann schaue ich mir das mal an. Wie funktioniert denn das? Speziell mit Instagram, weil es eben auch ein bildbasiertes Medium. Und dann habe ich geschaut, wie funktioniert die ganze Geschichte mit den Hashtags und so weiter. Habe gedacht, jetzt probiere ich das mal aus.
Gesagt, getan. Schnell hat er tausende Follower, mehr als die Freunde und Bekannten, die vielleicht zu einer privat organisierten Ausstellung gekommen wären. Auch Galeristen zeigen Interesse. Für bis zu 1.000 Euro verkauft er die ersten Bilder.
Und irgendwann gab es plötzlich einen Riesenansprung über Nacht an Followern, die ich dem Umstand zu verdanken hatte, dass ein großer bekannter Kunstkritiker, Jerry Sauls, der hat ein Bild von mir bei sich auf seinem Blog gepostet. Und das hatte zur Folge, dass ich dann eben eine sehr große Aufmerksamkeit aus Amerika erfahren habe.
Jeremy Jaspers wird von einem renommierten Galeristen für eine Gruppenausstellung in New York eingeladen.
Am Tag der Eröffnung, also um 18 Uhr New Yorker Zeit, Vernissage. Und ich glaube, um 18.20 Uhr hatte ich schon eine Mail, dass das Bild weg ist und es gibt wahnsinnig viele Anfragen, ob ich noch mehr schicken könnte.
Dass er bei diesem fast kometenhaften Start auf dem Kunstmarkt via Social Media Gefahr läuft, einfach nur noch Geschmäcker zu bedienen und auf Bestellung zu malen, glaubt er nicht. Zumal er eh sehr produktiv ist. Jeden Tag malt er. Eines seiner Bilder ist mitunter in wenigen Tagen fertig. Allerdings sieht Jeremy Jaspers durchaus die Grenzen der großen Freiheit im weltweiten Netz.
Das, was ich sozusagen an Zwiespältigkeit auch erlebt habe von Instagram, dass man da einer gewissen Zensur unterliegt natürlich, das wird halt definiert von bestimmten Leuten, sehr amerikanisch geprägt natürlich, sehr prüde. Also sobald Nacktheit irgendwie im Spiel ist, muss man extrem aufpassen. Und ich hatte auch öfters schon den Umstand, dass ich sozusagen gesperrt worden bin. Das hat wirklich absurde Formen angenommen. Also wie jetzt ein David von Michelangelo, der dann sozusagen als pornografisch eingestuft wird und zu den größten Kunstwerken der Menschheitsgeschichte letztendlich gehört.
Dennoch, den Vorteil von Social-Media-Plattformen wie Instagram, sich und seine Arbeit einem großen Publikum zu zeigen, nutzt Jaspers bis heute. Auch wenn die Verkäufe mittlerweile nur noch über seine New Yorker Galerie abgewickelt werden. Denn eine Galerie bräuchte man als Künstler, so Jaspers. Für die Kontakte zu Sammlern und Medien, das Netzwerken, Handeln, Verkaufen. So dass er sich als Künstler mehr auf die Malerei konzentrieren kann. Ganz analog.
Ist das Internet die Befreiung für die Kultur? Darum geht es in dieser halben Stunde unseres Kulturtags zur Freiheit. Das war also mal ein Beispiel, wo man sagen könnte, ja, diesen Künstler hat die digitale Vernetzung den Karrierestart beschleunigt. Er konnte damit althergebrachte Vertriebswege aushebeln via Social Media. Vielleicht haben Sie auf Ihrem Handy ja nicht nur Instagram, sondern auch noch die App mit diesem grünen Kreis und den drei Schallwellen installiert. Viele hören nämlich Musik inzwischen über Streaming-Anbieter wie Spotify. Das ist längst viel mehr die Regel als die Ausnahme. Macht die billige Verfügbarkeit die Musik und die, die sie produzieren, freier oder unfreier? Dieser Frage ist unser Musikexperte Hendrik Schröder nachgegangen.
Das ist die Single Komet, eine Gemeinschaftsproduktion von Altmeister Udo Lindenberg und dem Rapper Apache 207. Und an dem Song sieht man gut, was passiert ist in den letzten 10 Jahren, seitdem Musik hauptsächlich auf Streaming-Plattformen gehört wird. Denn er ist der kürzeste, den Udo Lindenberg je als Single veröffentlicht hat. 2 Minuten 47 Sekunden. Eine Tendenz, die auch Udo Dahmen bestätigt, künstlerischer Leiter der Popakademie Baden-Württemberg.
Ja, ganz grundsätzlich ist es ja so, dass die Songs kürzer geworden sind, das kann man sagen. Also wenn in den ersten 10 Sekunden nicht schon was Besonderes passiert, wird weitergeskippt.
Das schier endlose Angebot sorgt dafür, dass wir einem Lied kaum noch eine Chance geben, wenn es uns nicht sofort packt. Das hat dazu geführt, dass Popsongs heute oft ganz anders aufgebaut werden als früher. Kein Intro mehr, kein langsames sich steigern. Stattdessen geht es sofort in den Refrain, damit wir ja dranbleiben. Geld von Spotify bekommen die Künstlerinnen dann, wenn mindestens 30 Sekunden abgespielt werden. Das bedeutet also, Künstler haben ein Interesse daran, dass wir möglichst viele Lieder von ihnen mindestens 30 Sekunden lang abspielen. Deswegen produzieren sie lieber 3 kurze als ein langes. Es lohnt sich einfach mehr.
Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt.
Vielleicht tut es weh, doch will auch nochmal sicher gehen, dass ich für immer lebe.
Knapp 1% der bei Spotify vertretenen Künstlerinnen und Künstler sorgen für 90% der Streams. Die meisten der verfügbaren Lieder werden kaum oder gar nicht gehört. Das führt dazu, dass wer einmal Erfolg hat, meistens bei seinem Stil bleibt, um die Hörer nicht mit was Neuem zu verschrecken. Das sorge für eine Dynamik, die den Rahmen für erfolgreiche Musik immer kleiner werden lasse, sagt Musikprofessor Udo Dahm.
Dass die Marktmechanismen noch stärker bestimmen werden, welche Songs es dann sein werden, führt aber gleichermaßen auch zu einer Austauschbarkeit, die wir auch jetzt schon erleben, indem die Songs dann sehr viel ähnlicher werden, weil sie immer wieder nach den möglichen Formeln des Erfolgs geschrieben werden.
Und noch etwas wird immer wichtiger, die von Spotify kuratierten Playlisten. Für jede Stimmung gibt es eine, zum Autofahren, Chillen, Lernen, Trainieren und so weiter. Wer es auf eine Playlist schafft, der hat seine Klicks sicher. Der Berliner Produzent Bastido ist mit seinem Laufi-Hip-Hop vor ein paar Jahren eher zufällig auf einer gelandet. Das hat ihm Erfolg gebracht, führte künstlerisch aber in die Einbahnstraße, sagt er.
Ich selbst habe dann nach dem ersten Lo-Fi-Instrumentalalbum 2018 noch 2 weitere Alben gemacht im gleichen Stil, die sich aus heutiger Sicht schon alle sehr ähneln. Also es gab auch weiterhin Spotify-Placements in jedem Album und teilweise mit weit über 1 Million Klicks.
Mittlerweile produziert Bastido wieder mehr Sachen, die ihm wirklich gefallen, ohne alles auf die Sichtbarkeit in Playlisten auszurichten. Erfolgseinbußen nimmt er dafür in Kauf. Natürlich wurde Musik immer schon im Rahmen der technischen Möglichkeiten produziert, sagt Akademieleiter Udo Dahmen. Und eigentlich ist die künstlerische Freiheit heute, wo Produktion, Vertrieb, Herstellung kaum noch was kosten, größer denn je. Aber wer wirklich Erfolg haben will, muss sich den knallharten Algorithmen von Spotify und Co. unterwerfen. Diverser, breiter und freier wird die Popmusik dadurch kaum.
Lass uns doch mal aufdrehen.
Lass uns noch mal aufdrehen.
Das ist die Bestandsaufnahme von unserem Reporter Hendrik Schröder, der sich damit beschäftigt hat, wie Streaming-Plattformen direkt oder indirekt das ganze Songwriting beeinflussen. Apropos Streaming, unser Kulturspezial zu Pfingsten über die Freiheit können Sie auch nachhören. Zum Beispiel über die ARD-Audiothek oder über unsere rbb24-Inforadio-App. Da bekommt ein Fotograf einen renommierten Fotopreis, den Sony World Photography Award, und lehnt ihn einfach ab. Der Berliner Künstler Boris Eldachsen hat das gerade so gemacht, denn er hatte seinen Beitrag mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt, was nicht den Kriterien des Wettbewerbs entsprach. Was ihn an der rasant voranschreitenden Technologie fasziniert und welche neuen Freiheiten die KI für Kunstschaffende bietet und wo die Grenzen sind, darüber habe ich mit Boris Eldaxen gesprochen. Und zunächst wollte ich mal wissen, warum er das überhaupt gemacht hat, einen Beitrag einreichen, der von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde.
Und ich habe mir die Freiheit genommen, einen Test zu machen. Ich wollte herausfinden, ob Fotowettbewerber darauf vorbereitet sind, dass KI-generierte Bilder eingereicht werden, und habe mir ganz genau angeschaut, was sind so die Regeln zum Einreichen. Und wenn KI nicht berücksichtigt war, habe ich einfach ein Bild eingereicht.
Da haben Sie die kalt erwischt.
Ich glaube schon, dass ich sie sehr kalt erwischt habe. Und im nächsten Schritt habe ich ja darum gebeten, das nicht einfach so durchzuwinken, sondern mit einer Diskussion zu begleiten, die untersucht, wie KI-generierte Bilder, die wie Fotos aussehen, und Fotografie sich zueinander verhalten. Und diese Notwendigkeit hat der Veranstalter nicht gesehen. Der Veranstalter hatte selbst auch keine Position zum Thema. Und das hat in der Konsequenz dann dazu geführt, dass ich den Preis abgelehnt habe.
Und die Debatte hat nicht stattgefunden?
Die Debatte hat viel größer stattgefunden, als ich mir das jemals hätte erträumen lassen. Also zuerst war es die Foto-Community, die das sehr lebhaft in Social Media diskutiert hat. Und von da ging es dann in die großen Medien und wurde eine weltweite Nachricht.
Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erklären, was das für ein Bild war. Also dass er so hohe Wellen geschlagen hat, wenn ich es mal kurz beschreiben darf. Schwarz-Weiß, zwei hintereinander stehende, melancholisch blickende Frauen. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Flohmarktfund, finde ich. Können Sie mir anhand dieses Bildes denn erklären, wie Sie das hergestellt haben mit dieser KI? Also was für Knöpfchen muss man da drücken, damit das dann rauskam?
Man muss keine Knöpfchen drücken, man muss Text eingeben. Und das ist für mich das eigentlich Spannende, dass ich ein Bild in Worten beschreibe. Und diese Beschreibung kann sehr kurz sein oder sehr ausführlich, sehr viele Parameter enthalten. Und je genauer ich mir das vorstellen und beschreiben kann, desto näher wird das Ergebnis auch an dem sein, was ich haben möchte. Und für mich ist das erstmal absolute Freiheit. Also ich kann komplett aus der Vorstellungskraft heraus arbeiten.
Das heißt aber, Sie haben ja eigentlich ein Bild im Kopf und dann sind Sie überrascht, ob das mehr oder weniger deckungsgleich ist oder komplett anders als das, was dann von der Maschine ausgespuckt wird.
Richtig, das ist der Start. Und ich mache dann immer weiter. Man kann den Text verbessern, feintunen. Man kann aber auch Elemente, die mir nicht gefallen, ausradieren und dann nur diesen Teil noch einmal neu mit Sprache beschreiben und generieren lassen.
Ist es dann noch Fotografie?
Für mich nicht. Ich nenne es Promptografie, weil ich mit dem gleichen Vorgang auch Bilder herstellen kann. Die sehen aus wie Zeichnungen, Malerei, die könnte ich auch als 3D ausdrucken. Die Bildsprache wurde von der Fotografie gelernt und das schafft jetzt viele Probleme für die Fotowelt. Ich selber halte es für sehr wichtig zu unterscheiden, dass Fotografie einen anderen Produktionsweg hat, dass ich Licht brauche und meistens auch eine Linse. Und für eine Promptografie brauche ich eigentlich nur Internet und ein Eingabefeld.
Und wo ist der Unterschied zu Photoshop? Ich meine, es gab ja schon vorher Technologien, wo Sie das Bild auch nach Ihren Wünschen anders gestalten könnten. Ist es der Zufallsmoment, der Sie da reizt, oder was ist das?
Es ist ein ganz radikaler Entstehungsprozess. Also bei Photoshop brauche ich ja Ausgangsmaterial, was ich dann zusammenbaue. Das heißt, in Photoshop bin ich im Bereich der Collage. Was KI kann, ist etwas radikal Neues. Die KI hat so viele Bilder von Tischen gesehen, dass sie mir diesen Tisch einfach generieren kann. Nach einem Wahrscheinlichkeitsprinzip werden Pixel zusammengesetzt. Und diese Zusammensetzung ist abhängig von meiner Texteingabe.
Das heißt, der Tisch, der dann rauskommt, ist die Gesamtheit aller Tische.
Richtig. Und damit sind wir bei Platons Ideenlehre, der ja genau das gesagt hat. Es gibt eine Idee eines Tisches und dann gibt es ein vorübergehendes Abbild, das mag eckig oder rund sein. Und für mich faszinierend ist es, dass die KI diese Uridee, diese zeitlose Idee eines Tisches verstanden hat. Und nicht nur die eines Tisches, sondern auch aller anderen Dinge, die wir in der Welt haben.
Und worin besteht dann Ihre künstlerische Leistung?
Ganz genau zu wissen, wohin die Reise gehen soll, zu steuern. Ich bin hier Regisseur, ich treffe künstlerische Entscheidungen und wähle aus, und das nicht nur einmal, sondern ich habe einen sehr komplexen Workflow, wo ich über verschiedene Plattformen hin und her springe und jeweils die Stärken benutze.
Das klingt sehr frei, aber gibt es auch Momente, wo Sie merken, nee, die künstliche Intelligenz, die Technologie, die behindert mich eigentlich eher? Oder ist es grenzenlos?
Ich empfinde es eher als grenzenlos. Es ist eine Befreiung von allen materiellen Zwängen, von Außentemperaturen, Orten, technische Ausrüstung, Modellen. Ich habe immer versucht, das, was ich vor der Linse habe, zu transformieren und habe es geliebt, nachts in der Museumsinsel unterwegs zu sein. Das konnte ich aber nur im Sommer, weil im Winter ist es zu kalt und da ist dann auch niemand. Und diese Zwänge, die sind jetzt weg. Also ich kann alles, was ich mir vorstellen kann, in Text eingeben und generieren. Und es ist ein riesiges Experimentierfeld. Es gibt überhaupt keine vorgeschriebenen Wege. Und wenn man den Standard verlässt, dann wird es wirklich spannend. Ich kann mit Sprache experimentieren. Ich kann die absurdesten Dinge beschreiben, die es in der Realität nicht geben kann. Und ich bekomme ein Ergebnis.
Bleiben wir nochmal bei der Berliner Museumsinsel. Was tippen Sie denn da jetzt ein? Berlin, Museumsinsel, Winter, vielleicht Hund?
Da tippe ich gar nichts ein, weil Museumsinsel gehe ich hin. Ne? Das ist
Achso, weil Sie meinten, wenn Sie da wenn es Ihnen zu kalt ist, dann bleiben Sie halt zu Hause?
Richtig, aber was ich versuche mit KI zu erzeugen, ist ja nicht das, was ich ohnehin mit Fotografie schon gemacht habe und kann, sondern ich versuche Dinge zu produzieren, die ich mit den fotografischen Mitteln auf der Museumsinsel nie erzeugen könnte.
Verstehe. Sie beschäftigen sich ja schon einige Jahre auch, korrigieren Sie mich, mit der künstlichen Intelligenz. In der breiten Öffentlichkeit ist es jetzt eigentlich erst seit Kurzem in aller Munde. Wie haben Sie die Entwicklung begleitet? Wie beobachten Sie das? Was wird da noch alles möglich sein?
Nur man denkt immer, ich beschäftige mich schon jahrelang damit. Ich habe das am Rande beobachtet, richtig eingestiegen bin ich vor einem Jahr. Mhm. Da hat es noch 20 Minuten gedauert, ein Bild zu generieren. Und jetzt sind das Sekunden. Also ich bin als Beta-Tester bei DALL-E 2 letzten Sommer eingestiegen und habe es dann wirklich täglich benutzt und habe die ganze Entwicklung mitgemacht. Das war noch sehr überschaubar im August, September. Und das war so ein Big Bang. Und seitdem beschleunigt sich das 360 Grad in alle Richtungen, wird immer mehr und wird auch immer schneller. Also mir fällt es nicht mehr leicht, den Überblick zu behalten und alles auszuprobieren, was an neuen Möglichkeiten wöchentlich passiert.
Ich möchte nicht kulturpessimistisch klingen, aber das ist ja für manche Leute auch angsteinflößend, was da alles auf uns zukommt. Vielleicht jetzt weniger im künstlerischen Bereich, aber gerade im Bereich der Pressefotografie ist ja auch viel Missbrauch möglich, Fakes. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Fluch oder Segen?
Also als Bürger einer Demokratie bin ich auch besorgt. Ich bin ja auch aktiv im Deutschen Fotorat. Das ist der Dachverband aller Fotovereinigungen Deutschlands. Da gibt es eine Arbeitsgruppe zum Thema KI und seit Anfang des Jahres haben wir uns damit auseinandergesetzt. Ich habe auch viele Verbände beraten, ein eigenes Positionspapier zu erstellen und da habe ich auch die Kolleginnen von Freelance, von den Bildjournalistinnen beraten und mich kümmert das. Es ist sehr einfach, Fakes herzustellen. Es gibt keine Hemmschwelle mehr. Man kann von 8 bis 88 Jahren so einen KI-Generator benutzen und das aus Jux und Dollerei machen oder auch aus politischen Gründen. Und die Demokratie ist darauf nicht vorbereitet. Wir haben für den Bildjournalismus mehrere Probleme. Das eine ist die schiere Masse. Die Masse an Fakes wird größer sein als die Menge an authentischen Bildern, gerade in Social Media. Wie können wir unterscheiden, was noch passiert ist? Wenn wir das nicht mehr unterscheiden können, dann haben diejenigen, die desinformieren wollen, eigentlich schon gewonnen. Der Verband der Fotojournalisten schlägt eine Kennzeichnung vor für Bilder auch in der Presse, dass man A für authentisch hat, M für manipuliert, G für generiert. Ich möchte in den Nachrichten eigentlich nur authentisches Material sehen. Das muss aber kontrolliert werden. Da muss man einen Faktencheck machen. Und das kostet Zeit. Diese Zeit haben die Bildredaktionen oft nicht, weil das Personal fehlt, weil die Technik fehlt. Und dann haben wir das Problem, können wir das als Struktur aufbauen? Können wir das als Bürgerstaat querfinanzieren? Lässt sich die Pressefreiheit dann noch, bleibt die unantastbar, was sie ja unbedingt sein sollte in der Demokratie? Und wie können wir den Bildjournalistinnen in ihrer Position helfen? Die bekommen schon lange keine großen Gehälter mehr und haben sich oft ihren Job zweitfinanziert durch kommerzielle Fotojobs. Die werden immer weniger, der Wettbewerb dort wird größer, weil die früheren Auftraggeber von Agenturen oder Bildredaktionen jetzt ihre Bilder oft selber generieren mit KI. Also es gibt da sehr viele Aspekte, die mich kümmern und noch nicht ein ausreichendes Bewusstsein dafür.
Woran arbeiten Sie denn gerade?
Ich arbeite gerade an einer Arbeit, die sich einmal auf meine Familiengeschichte bezieht und dann auf den Zweiten Weltkrieg. Also das ist ein ganz anderes Thema, das bisher überhaupt noch gar nicht bearbeitet wird in KI. Ich merke, mit jedem Experiment, was ich gemacht habe, werden eigentlich meine Konzepte anspruchsvoller. Ich hatte einen sehr alten Vater, der war Jahrgang 24, der hat den Krieg aktiv mitgemacht, wie die meisten, die darüber geredet, und hatte am Ende seines Lebens im Krankenhaus dann Halluzinationen und hat all diese Traumata nochmal durchlebt. Und ich habe nach seinem Tod dann Bilder gefunden aus der Zeit, die ich nicht kannte. Habe dann auch mal vor 20 Jahren auf Berliner Flohmärkten Bilder aus den 40ern gesammelt und dann in der Kiste vergessen. Wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Vor 2 Jahren habe ich die wiederentdeckt und hatte dann eine Idee, in welche Richtung es gehen kann. Habe sehr viele Bilder auf eBay gesammelt, und als der Ukraine-Krieg kam, wurde das alles nochmal beschleunigt, weil viele der Bilder, die man auch nachlässend erstehen kann, wurden auf dem Gebiet der heutigen Ukraine von deutschen Soldaten fotografiert, vor und nach dem Einsatz. Und was ich versuche mit diesem Material zu machen, ist quasi die Kriegstraumata meines eigenen Vaters zu bebildern. Und man kann dann auch über Porträts verstorbener Personen, die diese Zeit mitmachen mussten, eine Art von Avatar erschaffen, einen Geist, den man dann wieder in dieses Setting zurückschickt. Und das wird im Juli in Augsburg ausgestellt, in der Galerie im Hohmannhaus, städtische Galerie, und wahrscheinlich im September dann auch in einer Galerie in Berlin, die sich auf KI-Kunst spezialisiert hat. Die heißt Gellmann und Unbekannt.
Also Sie haben Archivmaterial, das Sie einbetten in eine künstlich produzierte Umgebung.
Richtig, also ich habe Originalbildmaterial, was ich dann auch gekauft habe. Das benutze ich zur Bildgenerierung als Referenz und arbeite dort mit einem künstlerischen Partner aus Bangladesch zusammen, Tanvir Taulat. Wir machen das seit 4 Jahren, der dieses Bildmaterial auch verändert, auflöst, zusammenschneidet, sehr analog arbeitet, und wir arbeiten jetzt zu dritt. Also er, ich und die KI, und versuchen uns dann gemeinsam diesem Thema von Kriegsschäden zu nähern, weil das Schlimme am Krieg ist immer, dass 1 oder 2 Generationen dann traumatisiert sind, und das wird alles weitergegeben, und das sehe ich dann ja auch ganz stark bei uns im Land. Man hat ja nie drüber geredet, und vor 10, 12 Jahren kam dann der Begriff der Kriegsenkel, die unbewusst mit dem irgendwie aufgewachsen sind, was ihre Eltern nie lösen konnten.
Vielleicht passt das zum Schluss ganz gut, Boris Eldaxen. Wir sprechen ja jetzt den ganzen Tag bei RBB 24 Inforadio über die Freiheit, Kunstfreiheit, Freiheit. Was ist denn Ihre persönliche Definition von Freiheit?
Von Kunstfreiheit oder Freiheit?
Von der Freiheit als solche. Wir machen es ganz groß.
Dann dürfen Sie niemanden fragen, der Philosophie studiert hat und auch mal Lehramt gemacht hat, wo man Freiheit ja auch im Unterricht behandelt. Und da gibt es immer die Unterscheidung Freiheit von etwas oder Freiheit zu etwas. Und was ist mein persönlicher Begriff von Freiheit? Eigentlich künstlerisch das zu machen, was mich interessiert. Das Gute an einem Kunstwerk ist, es ist kein Produkt, es hat keine Zielgruppe, keine Deadline, erstmal auch keinen Markt. Ich mache das für mich, ich mache das so gut, wie ich kann. Und ich glaube, das ist die Freiheit, die sich Künstler, Künstlerinnen nie nehmen lassen sollten, ganz egal, wie schwer auch manchmal die ökonomische Situation ist oder wie groß auch manchmal das Desinteresse an der Arbeit ist. Diese Freiheit, das zu machen, was man künstlerisch will, ist das Wichtigste.
Sagt der Berliner Fotokünstler Boris Eldaxen. Er hat vor einigen Wochen eine Debatte über KI-generierte Fotokunst ausgelöst. Und diese Diskussion ist ja noch lange nicht zu Ende. Sie gilt auch für andere Bereiche der Kunst. Wo wir vorhin schon beim Beispiel Streamingdienste waren, Spotify hat jetzt das Problem, dass Betrüger in Sekundenschnelle Unmengen an Songs von einer KI komponieren lassen und sie dann auf Plattformen veröffentlichen. Von Bots gesteuerte Nutzerprofile downloaden die Lieder dann möglichst häufig herunter Und die Lizenzgebühren klingeln dann in den Kassen der Betrüger.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.